Moin Leute, Montagmorgen, Backspin Stammtisch, Aufzeichnung. Mein Name ist Nico Backspin, mir gegenüber sitzt Kevin und wer die Videoversion sieht, dass Kevin zwar körperlich anwesend ist, menschlich erstmal einen Kaffee braucht, damit er hier reinkommt. Augenringe, also da wär jeder Boxer neidisch nach dem Kampf, glaube ich. So, was hast du gemacht, Alter? Hast du das Wochenende durchgesoffen oder was?
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich habe mich heute Nacht so rumgewälzt die ganze Nacht. Von A nach B, von B nach A.
Du hast auf der These, die du für diese Folge brauchst, rumgedacht, ne? Sei ehrlich.
Genau, deswegen ist sie auch so ausgeklügelt. Nee, ich habe verschlafen heute Morgen, weil ich, ja. Es ist nicht mein Tag, Nico. Ich sag, wie es ist.
Man muss eigentlich sagen, also seht ihm deshalb nach, falls es ein bisschen schwieriger wird mit den Antworten und ihr seht ja auch, es ist ein bisschen langsamer und lasst ihn seinen Kaffee nebenbei hier trinken. Ich hoffe, es ist ein guter Kaffee, den du da gemacht hast. Hast du übrigens dafür Zeit gelassen?
Also mit Volldampf auf dem Herd. Ich glaube, es ist auch leicht bitter.
Und der
Dichtungsring ist auch seit Jahren kaputt. Es läuft, also die Hälfte läuft immer schon runter und was man am Ende erhält, ist nicht ein Kaffee, es ist sozusagen ein Espresso. Konzentrat. Es ist wie so ein Sodamax-Sirup. Und das kippt man dann mit heißem Wasser nochmal auf und dann hat man den Kaffee.
Oh Gott, klingt das alles deprimierend. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber
es ist deprimierend. Es ist eine Ausweichkanne.
Ja, ich würd jetzt schon vorschlagen, lass uns irgendwie eine Petition starten.
Das ist nicht mein 1A-Equipment.
Nee, genau. Vielleicht gibt es ja aber auch eine Möglichkeit, durch im Zweifel so eine 25-Euro Filterkaffeemaschine einfach wieder die gute alte. Dass es nicht der Espresso wird, sondern so die gute alte.
Du bist ja nicht
so
der Kaffeetrinker, ne, Nico?
Überhaupt.
Aber ich habe letztens einen Tweet gelesen und damit stimme ich absolut überein. Filterkaffee muss so schmecken, als wäre Bonn noch die Hauptstadt.
Und ja, gut, kann ich, ja, da fühle ich, verstehe ich. So. Man muss aber mal ehrlich sagen, ich mag keinen Kaffee, ich trinke den nicht. Ich rieche unheimlich gerne einen Kaffee. Ich gehe ab und zu mal so, treffe mich mal mit verschiedensten Leuten, weil die immer in dem einen laden wollen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Im Schanzenviertel gibt es so einen. Da stehen diese riesengroßen Kaffeedinger und dann riecht der ganze Raum immer so nach Kaffee. Das ist unheimlich lecker. Hm. Aber ich würde die Plörre niemals trinken. Niemals. So, weil es überhaupt nicht, So, nee. Aber die Faszination da dran finde ich total beeindruckend, weil also da ja so eine Leere immer mehr draus geworden ist und eine gewisse Fanciness und bis zu der Absurdität, dass man bereit ist, 4,50 € für 0,3 Liter Kaffee in einem Pappbecher zu bezahlen, wo man lange ansteht, nur damit da ein grünes Logo mit drauf ist, ist die Essenz und die tatsächliche Grundlage dafür, was das eigentlich sein soll.
Das ist aber auch nicht mein Film. Ich habe eine Mühle zu Hause, ich habe immer Bohnen zu Hause und dann
aber das ist ja auch eine Zelebrierung.
Verschiedene. Ja, voll.
Na, so ein bisschen ja schon. Aber das meine ich ja. Das ist überall in alle Richtungen eine gewisse Dramaturgie, eine gewisse Perfektion gegeben hat. Und eigentlich geht es auch nur darum, so Pulver so rein, Filter und dann macht er so.
Ja, da sollten sich deutsche Rapper mal ein Stückchen von abschneiden, ein bisschen mehr Liebe zum Detail und nicht einfach nur ein Beat, 16 Takte draufklatschen, sondern sich ein bisschen Zeit nehmen. Wie wär's denn dann damit?
Genau, wieder ein bisschen auf die Basics konzentrieren. Das ist das, was ich sagen will. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die Deutschrap vielleicht manchmal ganz gut tut. Denn ansonsten ist es ja sehr viel Zampano, sehr viel Spielerei drumherum und es gibt immer mehr Fokus, der auf andere Dinge gelegt wird. Das ist aber etwas, was wir heute im Stammtisch auf jeden Fall besprechen werden.
Dieses Wochenende war auch für mich eine Deutschrap-Tortur. Ein Auf und Ab, sage ich dir, wie es ist.
Wieso?
Samstag war ich so im Film, dass ich mir einen 3,5-stündigen Twitch-Stream von Jessen angeguckt habe, wie er Beats bewertet.
Und?
Hat richtig Spaß gemacht. Ist auch krass, wie er, also ich habe mir noch nie so wirklich länger einen Twitch-Stream angeguckt. Aber ich kann verstehen, warum Leute da so Bock drauf haben und warum die da so viel Spaß dran haben, weil das war echt so ein kleines Community-Feeling und ich habe auch so ein paar Bekannte in den Kommentaren wieder getroffen.
Geil.
Ich weiß nicht, kennst du noch die hier EU von früher, die so mit A zum J Mucke gemacht haben? Die waren auch in der neuen Reimgeneration von Falk.
Ja, ich habe eben nicht ganz verstanden. Ja, EU meinst du, ne?
EU, EU, EOU. Und hat Snoo von den beiden, der hat einen Beat eingereicht und Freunde von mir haben Beats eingereicht. Ex-Prakti von uns, Martin, hat einen Beat eingereicht, wusste ich nichts von und dann habe ich ihn an seinem Producer-Namen erkannt und so. Das war schon ganz geil, ich bin da irgendwie nicht mehr weggekommen, ich wollte nur reinschauen.
Aber das ist ein ganz interessanter Effekt. Ich meine, an der Stelle kann man mal erzählen, das haben wir ja noch öffentlich noch nicht gemacht, aber Backspin auf Twitch, wir sind ja nicht doof. Wir kriegen das ja auch mit und wir arbeiten auch ein bisschen länger. Wir haben so ein bisschen im Gegensatz zu meinen anderen Aber noch nicht so dieses, also es ist noch nicht so ein, wir werden nicht so schnell jetzt einfach raushauen. Wir haben so ein bisschen Plan und Idee, was wir machen wollen, weil wir auch dem gerecht werden wollen, dass es auf der einen Seite, ja, wie viele immer sagen, eine Gaming-Plattform ist, trotzdem zu einer Musikplattform langsam wird und wir die Möglichkeiten da drin schon auch vernünftig nutzen wollen. Uns aber auch bewusst ist, dass es dann vielleicht auch erstmal ein Startweg ist und der ein bisschen länger ist und ein bisschen mit dem Format arbeiten und so. Aber wir haben sehr gute Ideen, wie wir finden, und da werden lustige Sachen kommen. Insofern auch du, Jessin, zieh dich warm an, denn auch wir werden irgendwann... Ich werde mich da hinsetzen und auch Beats bewerten. Jo, das Ding scheppert. Ja, das scheppert nicht. Hör mal. So, weiter, ja. Der nächste. Nee, keine Ahnung. Aber ja, genau, aber das heißt ein gutes Deutschrap-Wochenende gehabt. So, das heißt,
ja, du bist gut vorbereitet. Aber gestern kam dann das Erwachen, da war ich richtig Deutschrap-müde. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich war so richtig, oh Mann, warum müssen diese ganzen Männer über komische Theorien sprechen und irgendwelchen Leuten Plattformen geben und dann das nicht einordnen können und so. Was soll das? Warum ist das mein Job? Hilfe. Ja.
Guck mal. Ich sag dir jetzt mal zwei Sätze dazu. Mhm. Denn das ist ja auch immer, das passiert immer wieder, egal über welchem Thema, wenn das gesellschaftlich über die Grenzen von Deutschrap hinausgeht. Und aber Deutsch, irgendwas aus diesem Kosmos damit zu tun hat, dass der Effekt, dieser Impuls ja immer sehr stark ist bei den Leuten, dass man sofort immer, was ja allgemein gesellschaftlich gilt, dass man sofort immer überall was dazu sagen muss und überall mit einsteigen muss. Und ich selber habe meine ganze Karriere das noch nie gemacht und werde das auch weiterhin nie machen, immer schnell irgendwie nur zu rufen, weil Leute wollen, dass man ruft. Die Situation, in der wir uns befinden, dass durch die ständige Entwicklung und auch immer Vergrößerung des Kosmoses, der irgendwie im Kern Hip-Hop-Szene ist, dann Deutschrap als Ganzes da so drumherum hat, in einem Wahnsinnsvolumen auch bis in die Pop-Industrie hinein, plus auch gesellschaftlich immer greifender, immer schwieriger wird, ist es dann irgendwann fast unmöglich, per se die komplette Szene oder alles, was damit zu tun hat, in einen Kontext zu bringen, der dem allen gerecht wird. Egal, ob nun in der einen Ecke dessen, was wir aus Backspin sich vielleicht auch als Hip-Hop ansehen und auf der anderen Seite, was vielleicht in ganz anderen Bereichen passiert. So, wir wollen versuchen, so gut wie möglich in der Mitte allen gerecht zu werden, dass man dann an manchen Stellen aber auch manchmal einfach fassungslos ist über das, was da passiert. Gerade heute, das ist, glaube ich, komplett nachvollziehbar. Und ich glaube, es gehört aber auch irgendwie dazu, dann einen richtigen Weg zu finden, wie man damit umgeht. Und du hast es eben schon richtig gesagt, mit Plattformen bieten. Wir haben uns ja auch mit bestimmten Themen, ich werde jetzt auch in keine Themen, also kann nichts Konkretes sagen, aber wir haben schon einige Themen gehabt in den letzten Wochen, wo wir uns dazu entschlossen haben, keine Plattform zu bieten, weil wir einfach nicht wollen, dass dem noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und das, glaube ich, halte ich immer wieder genauso auch weiter fest als Credo für uns. Wenn es einen Weg gibt und man darüber reden muss und wir vor allen Dingen auch etwas, was an Mehrwert dazu beitragen können, dass jetzt darüber gesprochen wird, das ist vielleicht auch der nächste entscheidende Punkt, dann sollte man das auch machen. Ansonsten kann ich aber diesen Effekt, den du beschreibst, komplett nachvollziehen. Lass uns dann aber doch einfach mal direkt in die Themen reingehen, denn wir haben ja beim letzten Mal über einen Song gesprochen, den wir beide sehr gut fanden, der sehr viel Spaß gemacht hat, und du hast ja quasi interaktiv während der letzten Podcast-Aufzeichnung quasi schon mit Künstler am Song und an den Informationen drumherum gearbeitet und da ist auch was bei rausgekommen. Ne? Erzähl uns, was ist passiert?
Ja, im Grunde haben wir das beide gleichzeitig gemacht. Wir haben nämlich letzte Woche über Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte gesprochen, nicht von Freundeskreis, sondern von Pimpf. Ganz entscheidender Unterschied. Pimpf hat basierend auf dem Sample von dem Original vom Freundeskreis oder vielleicht sogar dem Beat einfach, ich bin mir nicht sicher, hat er über politische Ereignisse in Deutschland gesprochen, die ihn in den letzten Jahren geprägt haben, über rechtsextreme Anschläge, über sämtliche Formen von Gewalt, und wir fanden den Song sehr, 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 sehr gut und haben uns gefragt, ob Freundeskreis bzw. Max Herre ihn denn überhaupt gehört hat. Und ich habe dann während der Sendung ein bisschen mit Pimpf geschrieben und du hast ihn einfach mal an irgendwie in Richtung Max schicken lassen oder geschickt. Und dann kam auch relativ schnell nach der Sendung, hat sich Pimpf bei mir gemeldet, und dann gab es dann schnell ein Update, weil dann hat sich jemand gemeldet, und ich könnte mir vorstellen, dass das was mit deiner Nachricht zu tun hat.
Naja, muss ich gleich eingehen. Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil ich mitbekommen habe, dass logischerweise, wenn sowas passiert, ich ja nicht der Einzige bin, der auf die Idee kommt, hey, lass doch mal hier gucken, was das liegt denn. Also einer der größten Deutschrap-Songs der 90er Jahre. Da schreiben wir nochmal Max Herre an. Ich war offensichtlich nicht der Einzige, der offensichtlich nicht an sie auf die Idee gekommen ist. Und aber es ist natürlich auch recht naheliegend so. So, dass dann aber so oder so auf der anderen Seite auf jeden Fall für ein Feedback oder für auch eine Reaktion gesorgt hat, ne?
Ja, ja, er hatte mir ja auch erzählt, so, ach, nee, mit denen drüber gesprochen, nicht wirklich, wenn die das nicht gut finden, dann sollen sie sich melden und dann gucken wir mal, was passiert. So.
Auch ehrlich gesagt, eine Mischung aus Yo, Hip-Hop, kann ich verstehen, und auf der anderen Seite aber auch recht naiv.
Ja, ja.
Ne? Aber umso lustiger, wie es weitergeht.
Und dann wurde ihm erzählt, ja, inhaltlich alles geil, aber der Rest schauen wir mal, wie wir da weitermachen. So, und ist natürlich verständlich, wenn dann nicht nur der Hip-Hop-Gedanke zwischen zwei Rappern oder Künstlern auf einmal da steht im Raum, sondern auf einmal sind solche Sachen wie Verlag, Urheberrechte, Label, ja. Also die wollen dann alle natürlich ein Stück vom Kuchen ab, sei ja noch so klein. Und letztendlich haben sie sich darauf geeinigt, dass alle Streaming-Erlöse Viva Con Aqua zugute gehen.
Genau, das finde ich übrigens eine sehr gute Wahl. Dass natürlich Künstler und im Umfeld auch Leute, die Rechte zu verwalten haben, dann auch das machen, was nun mal ihr Job ist, ist ja auch klar. Bei einem Künstler wie Max Herre muss das auch sein. Aber so eine Lösung dann zu finden, finde ich hervorragend. Und so freue ich mich sehr darüber, dass ein guter Song mit einer sehr guten Botschaft, die heute wichtiger denn die ist, also hört euch bitte diesen Song noch einmal an, wenn ihr noch nicht gehört habt, dann auch noch die Erlöse daraus einen Weg finden an die richtige Stelle, dann finde ich das gut. Insofern bin ich da sehr, sehr glücklich drüber.
Ja, ich glaube auch, jetzt macht man sogar noch was Gutes, wenn man den Song streamt.
Wir hatten wie immer letzte Woche auch zwei Thesen, wobei es ganz interessant war, dass meine These einfach nichts weiter war als ein...
Diesem Nichts verpufft quasi auch.
Ja, da sagen wir mal so ein bisschen, ja doch, kann man schon so sagen. Aber ich hätte es jetzt anders formuliert, ich hätte es positiver formuliert in einem kurzen Nicken von allen, jo, genau. Aber es war ja eigentlich noch nur das, was mir so aufgefallen ist, als ich letzte Woche ein bisschen Mucke gehört habe. Vocal Cuts gehen nie aus der Mode. Und irgendwie ist dieses bestätigende Nicken und dann auch die Art und Weise, wer wo wie was damit einsetzt, ja auch einfach ein schönes Indiz, womit ich einfach dann quasi mit der These kurz darauf hinweisen wollte. Und der liebe Hinweis an jeden Rapper da draußen: Wenn du was auf die hältst, dann setz ein paar Vocal Cuts ein. Besorg den DJ, lass das geil machen und mach nicht so schnell, sondern zeig ein bisschen Liebe. Weil es ist ja richtig, es ist so ein bisschen die Hommage, und wenn es dann der 2016er XY-Rapper ist, den du Vocal Cuts in deinen Song, ist auch das eine Huldigung und es bricht keinem einen Zacken aus der Krone, wenn man mal erzählt, wen man cool findet.
Weißt du, wer auch gerne Vocal Cuts verwendet?
Haftbefehl.
Richtig, aber immer von sich selbst.
Ja.
Das ist mir auch mal aufgefallen. Oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass er von jemand anderen welche genommen hat, aber jetzt letztens zum Beispiel auf dem Ding mit Marv und Millionär, da hat er ja auch diesen Vocal Cut von sich selbst, 20 Jahre Drogen, warum ich mich schizophren verhalte, den kannte man vorher auch gar nicht, der kam, glaube ich, von 1999, Part 5 oder 6.
Ja, aber 5, 6 sind ja jetzt gerade, ne?
Ja, genau, also vom neuen Album kam der Vocal Cut dann quasi schon vorher.
Ja, krass.
Ja.
Aber deine These hat ja nun für ungleich mehr Kontroverse gesorgt, denn ich hab die auch bei mir in meiner Insta-Story mit eingebaut, und da gab es schon sehr viel. Also Top-Kommentar bei mir, das war ein richtiger Kevin.
Ja, ja, ich habe, das war ja
Steilvorlage übrigens, dein Name an der Stelle. Schöne
voll.
Grüße.
Grüße auch an die Facebook-Community. Ich weiß nicht, ob ihr uns zuhört oder ob ihr einfach nur immer nur Kommentare schreibt, wenn euch irgendwas nicht passt. Aber das war natürlich gefundenes Fressen für die Ü40-Jährigen in diesem Land, für die Ü40-jährigen Rap-Fans, dass da ein Kevin irgendetwas gesagt hat über zwei Künstler, die sie sowieso nicht ernst nehmen.
Ja, da war nämlich der nächste Punkt, so wer ist eigentlich dieser Kevin?
Naja. Aber das waren ja alles Dinge, mit denen ich gerechnet habe. Also als ich die These schon in meinem Kopf hatte, da wusste ich schon, das wird Kommentare hageln, und die treffen mich dann ehrlich gesagt auch nicht so. Irgendwas so ein richtiger Kevin, bla bla bla, okay, ihr habt eh nicht zugehört, ihr habt euch das nicht angehört. Keine Grundlage, um zu diskutieren.
Wie JD in Scrubs, ne?
Genau.
Ach nee, das ist im Moment, das war der Anwalt bei Scrubs. Kennst du das?
Ted.
Ja, immer wenn Dr. Cox oder der Oberarzt, ich weiß vergessen, wie der heißt, wenn wir mit ihm gesprochen haben und ihn immer angegriffen haben. Und er wurde ja die ganze Zeit immer niedergemacht, hat aber irgendwann immer so Boing Flip gemacht. Und Boing Flip heißt, dass der Angriff nicht an ihn reingeht, sondern an ihm abprallt und Flip wieder da vorne fällt.
Ist das nicht eine Zeile Boing von Flip. Ever? Der BH der Schwester ist aus Kevlar.
Ja, so ungefähr. Boing Flip ist die Scrubs-Variante.
Genau. Oh, der Schauspieler von Ted, ne, ist gestorben. Letzte oder vorletzte Woche.
Ja, stimmt.
Richtig traurig. Aber naja, was mich dann
beste
schon
eher... Beste Serie übrigens, nur das noch am Rande.
Ja, bis auf die letzte Staffel und das Remake.
Ja, aber das ist nicht, das gehört nicht da rein. Nee, ich finde, ich meinte, guck mal, kurz Exkurs aufmachen. Serien, die lang sind, die stark sind, die Fan haben, die von denen man beim Gucken weiß, okay, das ist etwas, das bleibt lange.
Friends.
Dann ein Ende dafür finden, lehne ich mich aus dem Fenster, niemand hat das so gut hingekriegt wie Scrubs.
Voll, krass. Krasses Finale und dann.
Dieser Aus, wie er da diesen Weg, wie er rausgeht, wie er trifft und so, das ist einfach, das ist klar, ist das kitschig, aber es ist richtig, richtig Mann, gut gemacht.
Scrubs darf das aber.
Ganz anders als Dexter, wo der Typ einfach raus aufs Meer und dann ist das Boot halt weg. Ja, gut.
Das habe ich nicht durchgestanden, kann. Dexter.
Ja,
aber
ja,
genau. Aber das noch am Rande. Aber über diese Staffel, da diesen Versuch, Scrubs nochmal aufleben zu lassen, darüber reden wir einfach nicht, ne?
Nee, das ist im Mantel des Schweigens drüber. Das ist nicht Scrubs, das ist irgendwas, was the art is formerly known as Scrubs.
Wie hieß der Typ noch? Cole, ne? Die neue Hauptrolle.
Ja, scheißegal. Naja. Jetzt versuch mal wieder einen Bogen zu finden.
Ja, was mich dann Kritik. Schon mehr getroffen hat am Wochenende, war dann inhaltliche Kritik. Und das war mir ja auch klar. Das war ja auch der ursprüngliche Aufhänger, diese ganze sachlichen Beleidigungen, ohne wirklich darauf einzugehen, die habe ich ja alle billig in Kauf genommen, aber genau das war ja auch der Punkt, was mich gestört hat an den Reaktionen auf dieses Feature, dass das zustande kommt. Dass es einfach nur unsachlich auf sie drauf geht, ohne wirklich zu begründen zu können, warum das so ist. Und deswegen, ich habe mit ein paar Leuten, die das konstruktiv gemacht haben, die dann nicht so darauf klarkommen, dass sie vielleicht irgendwie einfach ein von Label geschaffenes Produkt ist und so weiter. Na, ich sehe das ein bisschen anders teilweise. Zumindest sehe ich das im Vergleich zu anderen Künstlern ein bisschen anders. Aber ein Punkt, der wirklich valide ist und wichtig ist, ist Blackfishing, kulturelle Aneignung bei Shirin. Das ist ein Thema, das wurde zum Beispiel im Machiavelli-Podcast in der zweiten Push-Episode sehr ausführlich behandelt. Deswegen würde ich darauf mal verweisen. Ich ist ja auch quasi unter Kollegen. Ich arbeite ja auch für den Machiavelli-Podcast. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Deswegen auch mit A zum J bei Twitter ganz kurz darüber gesprochen und diskutiert. Und deswegen sollte man sich diesen Podcast anhören, wenn einen das interessiert. Das ist nämlich ein ganz klarer Kritikpunkt an Shirin David, den ich auch sehe. Und das sind aber für mich zwei getrennte Paar Schuhe, künstlerisches und eigenes Verhalten in der Öffentlichkeit.
Ja, da kommen wir zu dem großen Punkt der Frage, ob du Kunst von Körper trennen kannst oder von Person trennen kannst. Das ist, glaube ich, das ist eine Glaubensfrage, die du so per se nicht beantworten kannst.
Ja, also sind wir ja auch, haben wir ja mit Haftbefehl ein sehr gutes Beispiel auch. Also wie
ja, da gibt genug. Ich meine, das geht ja bei Michael Jackson los. Kannst du Dinge voneinander trennen? Und wenn das jetzt in bei Shirin David, gerade wenn dann so auch Videos aus der Vergangenheit auftauchen, ich bin da irgendwie auf irgendwelche als YouTuberin Straßenreporter-mäßig unterwegs, so, das ist schon so, ist jetzt nicht clever, was da passiert ist. So, aber voll.
So, was mich auch stört, ist, dass ich immer den Eindruck habe, dass das an ihr diese Kritik so ein bisschen abprallt und dass sie es nicht ernst nimmt. Und ich hoffe, dass sich das ändert. Genauso wie sich damals bei Haftbefehl ja auch, da kamen ja auch immer wieder so Antisemitismusvorwürfe. Und auf einmal hat man gemerkt, wie er sich öffentlich damit auseinandergesetzt hat, zumindest wie er sich mit Oliver Pollack getroffen hat und Interviews dazu gegeben hat. Und,
ich glaube, das ist aber etwas, was so im Prozess entstehen muss. Genau. Also du kannst, das ist noch, das ist noch eine These, die ich bewahre. Ich schnell zumachen. Ich formuliere es anders. Weißt du, bei einem Künstler eine direkte Reaktion auf das zu erfahren, was Leute in Kommentarspalten an ihn kritisieren oder irgendwie an ihre Kunst übers Internet an ihren Sachen kritisieren, wird nicht passieren. weil das ist auch ein, finde ich, ein wichtiger Schutzwall, den du auch brauchst, weil es ja auch per se immer Menschen gibt, die einfach scheiße finden, was du machst, einfach nur, weil sie was scheiße finden wollen. Wenn dann aber da Dinge dazwischen stecken und auch Aktionen von dir de facto einfach übers Ziel hinausschießen, falsch sind, du einfach Fehler machst, dann gehört es auf der anderen Seite dazu, eine Hoffnung daran zu haben, dass der Künstler selber eine Wandlung durchläuft. Und die kann aber nur von ihm selber kommen. Und entweder sie kommt, und das kannst du über eine gewisse Zeit beobachten, oder sie kommt nicht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist dann auch genauso bei so einem Thema, dass man abwarten muss, wie sich das entwickelt und wie der Umgang damit stattfindet.
Ja.
Und das macht es auch unheimlich schwer. Ich meine, ganz ehrlich, eigentlich kann ich damit schon die Überleitung zu deiner These machen, obwohl ich eine Überleitung zu meiner These machen wollte. Aber ich mache sie zu deiner, denn ehrlicherweise hängt deine These ja mit einem Künstler zusammen, bei dem man eigentlich von Sekunde 1 sagen könnte, ey Dicker,
du gehst nicht klar.
Geht nicht. Geht, wo soll ich anfangen? Geht nicht.
Ja. So.
Und trotzdem ist er jemand, der einfach mal alle Rekorde bricht, mit den meisten Video-Views auf eine neue Single, mit dem erfolgreichsten, mit Abstand erfolgreichsten Videostream in der Geschichte von Instagram und so weiter und so fort. Und das alles ist ein Typ, der, wo ich die ganze Zeit denke, ey, der fehlt einfach mal der Vater, der dir nicht mal zur Seite, oder von mir ist vielleicht der Onkel oder große Bruder, der dich zur Seite nimmt, sein Junge. Lass uns nochmal kurz drüber nachdenken, was du jetzt gerade gesagt und gemacht hast.
Mhm.
Wir kommen zu deiner These, Kevin.
Meine These lautet, 6ix9ine wird seinen Karrierehöhepunkt noch vor sich haben.
Autsch.
Ja, und ich sag nicht unbedingt, dass ich damit glücklich bin.
Nee, ist ja auch klar. Muss man auch mal klar machen. Das kann ich nämlich, also guck mal, meine These ist auch keine, die ich nachher bringe, die jetzt 100% meine Meinung vertritt, aber es ist eine These, die ich in den Raum rufe, an der man sich mal arbeiten kann. Und das hier sehe ich ganz genauso. Denn wenn du ihn anguckst und wenn du die Mechanismen drumherum betrachtest, dann ist das, also kann ich es unterschreiben, weil ich merke, das hat nicht mehr so viel mit
Kunst?
Das ist Kunst. Das ist eine ganz, ganz große Kunst, die er da macht. Aber es hat nicht mehr so viel mit vielleicht Anstand, Moral oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob das zu groß ist, aber irgendwelchen, sagen wir so, vielleicht Grundwerten, die in mir rumschweben,
ja,
die da einfach ignoriert werden.
Aber ich glaube, auf dem Level, auf dem er sich befindet, auf dem musikindustriellen Level, also über die Zahlen, über die wir da sprechen, über die Ereignisse, über die wir da sprechen, da hat das schon lange nichts mehr mit Anstand und Moral zu tun.
Nee, das stimmt auch wieder, hast du vollkommen recht.
Deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt, den kann man einfach getrost abhaken. Aber um die Leute kurz abzuholen, 6ix9ine ist ja bekanntlich nun im Hausarrest bis Ende August. Dann kam unter der Woche kam noch raus, dass er seine Adresse ändern musste, dass er relocated werden musste, wie es so schön hieß. Sprich, es musste ein neuer geheimer Unterschlupf für ihn gesucht werden. Er hat einen kleinen Umzug mit der Polizei vollzogen, weil er aus Versehen seine Adresse geleakt hat. Und es gibt natürlich... Also,
er hat sie ja nicht geleakt. Er hat einfach auf dem Balkon rumgehampelt.
Ach stimmt, sein Nachbar hat ihn, glaube ich, gefilmt.
Eine Nachbarin hat ihn gefilmt und er ist dabei aufgefallen, weil er halt...
aussieht wie ein Kanarienvogel.
Ja, genau.
Und
ein Kanarienvogel.
Und das ist nicht mehr gelogen, ich meinte das nicht mehr despektierlich. Er sieht einfach aus wie ein bunter Kanarienvogel.
Sieht aus wie ein Kanarienvogel.
Und,
oder ein V oder so.
Und ja gut, das ist dann natürlich auch nicht so klug. Und es gibt ja genug Leute, die scheinbar mit den Scharen, mit den Hufen scharen, um ihn sich in die Finger zu krallen. Deswegen muss er umziehen und gleichzeitig, wenn man sich sowas vor Augen hält, weißt du, er muss geheim umziehen und in einen neuen Unterschlupf und versteckt werden und so weiter, und gleichzeitig hängt am Times Square seine Fresse riesig groß mit Werbung fürs neue Album, das dann in ein paar Wochen erscheint. Schon verrückt. Schon verrückt. Und ich glaube, es ist ja am Wochenende ein neues Video gekommen. Er hat wie viele 60 Millionen Aufrufe oder so in 2 Stunden? Ich muss es hier nochmal aufmachen. Wir haben unsere Redaktion. Ja,
wir haben 44 Millionen nach 24 Stunden.
Genau. Nuri und Simon haben uns das natürlich aufgelistet.
Ja, Nuri ist auch wieder hier mit in der Aufzeichnung quasi mit drin auf unseren Ohren. Danke dafür, dass du dabei bist. Und er wird uns auch immer ein bisschen noch ein Update, ein paar kleine Informationen mitgeben, die wir hier haben. die Zahlen sind halt einfach absurd. So.
Ja.
Der Song und das Video ist aber auch absurd und also es ist einfach
das,
alles.
Das Interesse an ihm ist auch absurd, was ich aber vollkommen nachvollziehen kann. Ich meine, da ist ein 24-jähriges, jetzt wahrscheinlich Ex-Gang-Mitglied im Hausarrest, geht auf Instagram live, so lässt er irgendwie zwei Frauen zu seinem neuen Song tanzen. Dieser Livestream hat 2 Millionen Aufrufe und er tanzt danach zu Bad Boys ins Bild und trägt Handschellen. In seinem neuen Video präsentiert er stolz eine Fußfessel, also... Worüber reden wir hier?
Ja, aber das ist, weißt du, irgendwie, und das mache ich mal nochmal, warte, ich muss kurz hier was wegschicken. Ihr habt nämlich gerade was bekommen, das könnte noch interessant werden für unseren Podcast. Weißt du, das macht aber die These, die du aufgestellt hast und das Ganze drumherum so besonders, ist ein so hohes Wort. Aber versteht ihr, so speziell, denn offenkundig, also ich beschreibe es mal aus meiner Sicht. Ist ja ein Typ, der extrem auffällig ist, der extrem viel Spaß daran hat, sich als Charakter zu inszenieren. Dass für den das Ganze ein riesengroßes Spiel ist, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Dann zwischendurch sich die Finger verbrennt und gar nicht so genau. Und das ist der Punkt, wo ich im Moment so stehe, entweder aus einer Naivität oder einer unheimlichen Cleverness, und ich tendiere zu B, gar nicht weiß, was los ist, von heute an den nächsten Tag denkt, wahrscheinlich sich denkt, ich genieße jetzt jeden Tag und irgendwann ist vorbei, dabei aber keine Angst versprüht, sondern eine Geltungsgeilheit da drin steckt.
Das ist nicht mehr ein Drang, das ist schon eine Geilheit.
Nee, das ist eine Geilheit. Die aber auch, und das muss man ja schon sagen, echt, also rein aus, ich muss immer vorsichtig sein mit den Worten gerade, aber es ist mir wichtig, das klar zu machen. Aus Betrachtersicht ist es beeindruckend, wie er das spielt, was er da macht. Denn alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Dem gibst du einen halben Finger. Und dann holt er seine Haikette raus und beißt ihn dir ab. Und genau so ist der, die ganze Zeit. Und dabei macht er Mucke, die ich jetzt nicht besonders cool finde, die aber schon eine gewisse Energie versprüht.
Ich habe den Song gehört und ich kann absolut verstehen, warum man ihn geil findet. Ist nicht meins, aber ich kann es nachvollziehen, warum man darauf hängen bleibt. Und das,
ja, weil das hat so eine Brachialenergie. Und jetzt tanzen da halt ein paar bunte Frauen im Hintergrund. Wenn dann bei dem gleichen Song, also gleicher Beat, gleiches Arrangement, wenn dann Squad von die Gang und 20 harte Jungs drin da hängen und auch bam, 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 könnte genauso gut funktionieren. Und diese Energie, die da drin steckt, die ja natürlich auch perfekt spielt, gepaart mit diesem Geltungsdrang, mit dieser Ignoranz, auch mit dieser Naivität, mit der Fassungslosigkeit, der man seinen Dingen gegenüber tritt, und das ist genauso wie bei dem Präsidenten des Landes, in dem er sitzt, du sitzt da und bist fassungslos, du guckst und denkst, was zur Hölle ist los? Das kannst du doch nicht machen, und er macht. Und er kommt damit immer einen Schritt nach dem anderen weiter. Und ich glaube, deshalb bin ich bei deiner These, also unterschreibe ich die.
Ja, Mann. Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages gehört das auch ein bisschen zum amerikanischen Entertainment-System. Und er ist einfach die Reinkarnation von all dem, was in den Jahren vorher passiert ist, auch aus Rap heraus, weil so absurder als er, so kannst du es nicht mehr spielen. So.
Ja, ich glaube, es wird noch viel absurder. Aber ich glaube, es wird dann seinen Höhepunkt finden Anfang August, am 2. August, glaube ich, dann, wenn sein Hausarrest vorbei ist, dann wird das nochmal zelebriert mit irgendeinem absurden Konsumwahn wahrscheinlich und dann legt es sich langsam wieder auf normale 6ix9ine-Verhältnisse.
Da gibt es für mich zwei Probleme drin. Das eine ist, dass ich komme nun mal aus einer anderen Schule, der künstlerische Wert dessen, was da passiert, halt immer mehr in den Hintergrund rückt und auch die Musik im Prinzip nur Transporteur und der anderen Botschaft ist. Und das macht es, weiß ich nicht, insgesamt so ein bisschen schwierig zu sehen, dass sowas superlativer hat und vielleicht aber die Kunst da drumherum gar nicht so lange vorherrschen kann. Und das Zweite ist, dass der Erfolg, den er hat und das, was er da insgesamt aufstellt oder als Person darstellt, wird ja Nachahmer haben.
Ja, da kannst du von ausgehen.
Gibt es, also in anderen Ländern, nicht nur da, auch in anderen Ländern, und da kommen wir ein bisschen zu meiner These, wo ich auch ein bisschen zu ausholen kann, gleich die, wo wo ich, ehrlicherweise sagen muss, noch gar nicht genau weiß, ob ich genauso dazu stehe. Mhm. Aber ich sie selber mal für mich aufgerufen habe und dann in dem Zusammenhang auch für und wieder davon schon selber diskutiert und auch in Gesprächen mal erörtert habe. Meine These ist, Deutschrap kopiert zu viel. Was sagst du?
Wo kann ich unterschreiben?
Ist auch per se relativ schnell, dass man Ja sagen kann. Und dann habe ich aber ein bisschen länger drüber nachgedacht. Woran liegt das eigentlich? Warum hat man heute das Gefühl? Warum gibt es vielleicht auch heute viel, viel häufiger Songs, die 1:1 klingen wie amerikanische oder französische Vorbilder? War das früher auch schon so? Haben aber auch schon vielleicht in den 90er Jahren Leute genauso kopiert oder in den Nullerjahren gibt es genauso Phasen. Was ist heute der Unterschied, warum das heute so ist, warum dieses subjektive Gefühl so da ist? Und ehrlicherweise interessiert mich natürlich eure Meinung da draußen dazu, die man aber schon, also glaube ich, ein bisschen mehr drüber nachdenken als dieses Platte. Ich habe aber das, wie gesagt, gemacht und habe mich ein bisschen auch mit Weggefährten und Leuten darüber unterhalten und bin da am Ende auf eine ganz gute Erkenntnis gestoßen. Denn, guck mal, das Hip-Hop oder vor allem Rap-Musik, ne? Rap-Musik eigentlich auch immer davon lebt, dass man seine Kunst aufbaut, indem man sich anderer Dinge annimmt, die es so gibt, mhm, und sie dann zu seinem eigenen macht. Das gibt's schon immer. Und auch wenn du in die frühen 80er, 90er gehst in den USA, dann gibt's ja ganz viele Songs, die Welthits geworden sind, deren Basis ein Soul-Vorbild ist, das im Prinzip nur 1:1 übernommen wurde und das eine Bassdrum drunter gelegt. Heute haben wir das letzte Beispiel, weil da ja gerade auch so ein Tweet unterwegs gewesen ist, wenn du Apache siehst und dann nimmt ein Kinderlied, nimmt die Hook von einem Kinderlied, baut sie in das Kinderlied ein. Dann kannst du per se natürlich auch sagen, ja hier, guck mal, da wird nur kopiert, da wird nichts Vernünftiges gemacht und das ist einfach nur billig. Dann gibt's aber Nuancen.
Das war dann im Endeffekt auch wieder ein Move, muss ich sagen.
Genau. Vor allen Dingen ist da der Move, er gibt ja selber die Credits, indem er dann in der nächsten Stelle sagt, ich nehme einfach ein Kinderlied und ihr verschwindet trotzdem aus meinem.
Und es ist perfekt aufgegangen, ne? Das war halt auch, das muss ich auch nochmal sagen, das war am Wochenende auch echt einfach ein kleines Muskeln spielen lassen von Apache, wie er diesen Song angekündigt hat mit diesem Teaser, also diesen Refrain, wohlwissend, dass das sofort entdeckt wird, dass es ein Kinderlied ist, seine Hook, ja. Dann kamen ja diese ganzen Tweets auf und auch bei uns in den Gruppen, hahaha, hier, guck mal, wie weit ist es gekommen, Apache, einfach Kinderlied biten und so weiter. Und dann nimmt er darauf Bezug in der zweiten Strophe, Video wird veröffentlicht, Shirin Haftbefehl, seit Wochen großes Tamtam drumherum um diese Veröffentlichung und wer ist Platz 1 in den YouTube-Trends? Nicht Shirin, ja. Unhaft. Also schon krass.
Ja,
damit und diese Ansage, besser verpisst dich aus meiner Release-Woche und so.
Ja, ja, aber mir geht's ja um dieses Kopieren. Und da ist es ehrlicherweise auch so, dass es hier nicht greift. Denn das ist dieses Hip-Hop-Ding, etwas nehmen, bauen und dann da irgendwie was Geiles, Neues, das bauen, seine eigene Note, Prise drüber zu schütten. Trotzdem ist der Vorwurf gerade in der Neuzeit und der jüngsten Vergangenheit schon nicht von der Hand zu weisen, wenn französische Vorbilder klar kopiert werden, um sie hier dann zu Hits zu machen. Wenn du teilweise Songs und Melodien 1:1 nimmst, die den Wortfluss übernimmst, um dann hier, das hat's aber auch schon in den Nullerjahren gegeben und wurde Rappern gegenseitig vorgeworfen, dass Dipset und die Rapper dahinter einfach kopiert wurden. So, die Frage ist immer so ein bisschen, warum entsteht das? Er selbst, guck mal, das geht sogar so weit zurück, dass, keine Ahnung, selbst in den großen ersten Jahren von Fantastischen Vier und Rödelheim Haartherapie-Werk, du wahrscheinlich auch mal Songs hattest, bei Rödelheim Haartherapie, glaube ich, sogar gibt es einen, da ist es eher so, das ist sehr, sehr nah an Keep Your Heads Ringing von Dr. Dre. Ich glaube, es gibt so ein paar kleine Unterschiede, die Epochen beschreiben, denn du kannst davon ausgehen, dass alle großen Künstler, die du in Deutschland hast, aus dem Rap heraus, eine Inspiration woanders hergeholt haben. Und das ist nicht per se schlecht. Mhm. Ich glaube, dass aber wir über die Jahre, und wenn man, das sind ja mittlerweile so drei Generationen, vier Generationen vielleicht, dass du immer wieder neu einen Anspruch an dich selber hast, was du aus der Inspirationsquelle machst. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Denn wenn du früher hast du irgendwie US-Rap gehört und du wolltest, ey, das ist so krass, ich will auch, dass wir unser Kram so krass klingt, dann hast du dich vielleicht sehr davon inspirieren lassen, hast aber dann größeren Anspruch deiner eigenen Kunst gegenüber gehabt, zu sagen, nee, das ist jetzt aber ein Tick zu weit nah oder ich muss es so machen oder ich will, dass es eigen klingt. Das ist über die Jahre verwurzelt in weiteren Fakten wie der Inszenierung drumherum, das haben wir dann in Berlin gehabt, so aus der Agrophase, wo das auch immer beschrieben wird, wo natürlich Straßenrap damals auch sehr stark die Inspiration aus Frankreich mitgeholt hat, weil Frankreich durch die Manieus da natürlich eine ganz andere auch schon Strahlung in die Gesellschaft hatte, weil Frankreich da in Anführungsstrichen einen Tick weiter war. Du hast mehr davon erlebt, du hast es mehr gesehen, als du es in Deutschland hast sehen können. Das heißt, es war das Stilmittel, um dafür zu sorgen, dass man den eigenen Block, den es ja trotzdem gab, auch sieht. So, auch da gab es Nuancen zwischen, okay, du merkst, hier ist eine klare Interpretation drin und wir machen etwas Eigenes draus, weil wir es auf den Charakter bauen, und manchmal aber auch einfach nur, ey, das hat da super funktioniert, das mache ich bei uns auch. Aber auch da, glaube ich, geht es das erste Mal los, dass es eine Mischkalkulation aus Erfolgsformel und künstlerischem Anspruch ist. Mhm. Und ich glaube, das hat sich über die Jahre verändert. Dann gibt es immer wieder zwischendurch Phasen, auch den Künstlern Casper Materia, Crow, wer noch in der Zeit gerade groß geworden ist, wirst du auch nicht absprechen können, dass sie überall, das ist ja offenkundig, sie haben offenkundig überall auch immer Vorlagen und man sieht, was sie hören und was sie gerne hören. Selbst ein Tour, wenn du dem zuhörst, dann weißt du ganz genau, es gibt ein wunderbares Mixtape meines Lebens, das ich mit ihm gemacht habe. Hör dieses Mixtape meines Lebens, hör die Songs, dann weißt du, warum Tours Musik ist, wie sie ist.
Absolut, wenn du so irgendwie so Sefter Leiser oder sowas hörst und dann denkst du so, okay, das klingt schon krass in Richtung Tour, das erinnert mich irgendwie an Tour, das ist aber was anderes.
Also, genau, und ich glaube, da hängt es dann aus dieser Mischung aus, was ich vorhin gesagt habe, so aus künstlerischem Anspruch und dann aber auch dem Erfolgsgedanken dahinter. Mhm. Und dieses Pendel, habe ich das Gefühl, ist aber schon in den letzten Jahren ein bisschen ausgesprungen in Richtung, es geht darum, Erfolg zu haben. Und deswegen haben wir wahrscheinlich in der Vergangenheit mehr Songs, die schnell klingen wie ein Original, was aber, also manchmal recht ignorant, einfach schnell kopiert wird, aber aus dem Grund, weil man weiß, es kann funktionieren.
Ja,
und dann ist nämlich die Bestätigung, dass du dann hohe Streaming-Zahlen hast, zeigt, okay, mal, was habt ihr denn?
Wenig Arbeit, zack, ne? Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Wahrnehmung sich geändert hat. Ja, also wenn ich mir so angucke, 2005 bei Das Urteil war es noch eine der stärksten Punchlines, als Savage gesagt hat, Echo nimmt Texte von Killer Cam, übersetzt ihn ins Deutsche. So, das war noch so, und die Leute haben geguckt und so weiter. Ich weiß auch noch, dass Manuelsens Street Rotation bei 16 Bars damals sehr große Wellen geschlagen hat, weil er da aus so einem amerikanischen Rap-Battle Texte übernommen hat. Aber heute gucke ich mir so Fame von Contra K an und der Top-Comment ist starke deutsche Version, Bizeps-Emoji. Und ich denke mir so, was? Und wirklich Top-Comment, am meisten Upvotes nach oben. So, es ist den Leuten egal, die wollen einfach eine deutsche Version hören.
Soll ich dir nochmal eine oben drauflegen dazu? Guck mal, wenn du in die deutsche Pop-Geschichte gehst, dann gab es in den 50er Jahren, glaube ich, 50er, 60er Jahren, ich nagel mich jetzt nicht genau fest, ich habe da jetzt nicht hart recherchiert, Alter. Aber es gab englische Songs, amerikanische Songs, die sie super fanden, also die Hits waren. Die Deutschen konnten aber kein Englisch. Was hat dann die Popindustrie gemacht? Hat die Songs genommen, hat einen Interpret genommen, hat eine deutsche Version davon gemacht. Mhm. Und quasi den gleichen Song, gleiche Melodie, deutscher Text. Bam.
Wie bei König der Löwen.
Gold-Platin, ja. Gold-Platin. Also es hat super funktioniert. Und ich glaube, da sind wir nämlich an der Stelle, wo auch die kleine Grenze zwischen Hip-Hop-Kultur, also Kunst, Anspruch an das, was du machst, diese Hip-Hop-Ideologie dahinter, dieses Kunstvolle, dieses du baust etwas Neues aus etwas, was es gibt, setzt es zusammen, machst etwas draus, steckst aber mit voller Verantwortung hinter dem neuen Kunstwerk, was du gebaut hast, und der Grenze zu, ey, da ist etwas, was gut funktioniert, ich nehme das, mache das und werde erfolgreich.
Ja, ich finde, da muss man auch nochmal also eigentlich haben wir den Unterschied vorhin schon gemacht, ne, ob man Sachen weiterdenkt oder nicht. Also beim letzten The Weeknd-Album sind mir zum Beispiel auch viele Sachen aufgefallen, die aber dann eher hintergründig laufen, dass er zum Beispiel auf einen Track, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, gucke ich gleich mal nach, ich glaube Stay Alive oder so, hat er Tears in Heaven oh Gott, jetzt darf ich gerade nichts Falsches sagen, ich bin ein bisschen...
Ach, du willst wissen, Eric von Clapton. Dem Tears in Heaven ist, ja, Eric
Gott,
Clapton.
Gott, Himmels Willen, mein Vater würde mir rechts und links eine... Nein, Quatsch. Aber Tears in Heaven hat er so hintergründig laufen lassen, so auf einem Song, so ganz, so dieser Gitarrenakkord und auch die Melodie, wie er drüber singt, so es kommt ein unterschwellig sehr bekannt vor, aber er macht da irgendwie was Neues drauf. Und wenn man in die Credits guckt, dann sieht man, dass Elton John drin ist. Elton John hat mal eine Live-Version davon gespielt, also hat er wahrscheinlich die Original... Rechte nicht bekommen, dann nur mit Elton John, die von dieser Live-Version, naja, aber
guck mal, da ist auch noch ein weiter entscheidender Punkt.
Das ist weiterentwickelt, ja,
irgendwie. Aber da kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Das ist nämlich die Frage der Credits. Und selbst wenn du es in deiner Musik nicht direkt zeigst, also quasi da ist die schmale Grenze zwischen Hommage und oder Interpretation und Kunst oder Kopieren. Puff Daddy hat seine ganze Karriere über wahrscheinlich immer sehr viel Diskussion darüber gehabt, ob das denn jetzt alles richtig und künstlerisch wertvoll ist, was er da macht. Und ich feiere ihn bis heute für die Line
Rhymes.
Don't worry if I write rhymes, I write checks.
Ja.
Und hat damit aber auch quasi eine Tür aufgestoßen, weil er sehr offen damit umgegangen ist, gesagt hat, ey, das, was ich hier mache, ist Kunst, aber auch Produkt. Und ich mache meinen Job, ich mache meine Hausaufgaben. Und die Sachen, und du kannst davon ausgehen, dass auch von den ganzen Hits, auch diesen, die selbst wenn sie irgendwie kopiert oder irgendwie hart inspiriert sind, trotzdem wahrscheinlich sample-seitig, rechte-seitig in den USA alles immer geklärt war. Das heißt, Soulgröße XY wird seinen Teil davon abgekriegt haben. Ich weiß aber nicht, ob wenn Deutschrapper ABC heute in Deutschland sich ein amerikanisches oder französisches Vorbild nimmt, per se sofort versucht, alle Rechte zu klären.
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Glaube ich nicht. Es ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Ne? Ich erinnere mich an, ich glaube, das war sogar in unserer Doku damals, als Bones darüber spricht, über diesen Song Millionär, ne? Was ja von den Cranberries so ziemlich, von Zombies, das ist halt ein Welthit, da kannst du gar nicht anders dran vorbei. Das checkt natürlich sofort Musikindustrie, da wird man hellhörig. Da hat er, glaube ich, damals erzählt, haben die 70% von abgegeben und gut ist. So,
aber das ist auch wieder so, fuck it, ich will dieses Ding durchziehen.
Genau.
Es geht mir nicht darum.
Genau, aber wenn sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Young Horn an irgendeinen kleinen, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, Kodak Black Song oder so orientiert, ich glaube, da schrillen nicht überall sofort die Alarmglocken. So, und deswegen, wenn, es gibt so ein Überangebot von Musik aus Amerika, von Trap-Musik aus Amerika, ich glaube, wenn sich hier und da mal jemand was nimmt, dann fällt das nicht direkt auf. Wird dann auch nicht direkt geclaimed. Da werden ja auch Beats nachgebaut und so. Also
ich glaube, am Ende unterscheidet sich die Frage, und da wieder zurück zur These kommen, ob zu viel kopiert wird, am Selbstverständnis der Person, die Musik veröffentlicht. Mhm. Ist es ein Künstler ist es ein Geschäftsmann? Also möchte er Kunst machen oder möchte er Geld machen? Und ich glaube, an dieser Frage kann man für sich selber und dann auch öffentlich wahrscheinlich am Essen die Grenze ziehen. Und das ist der zweite entscheidende Punkt daran. Nur wenn man das macht, heißt es ja nicht, dass es per se dann schlecht ist. Weil, wie der Kommentar unter dem Contra K-Song, was du ja gesagt hast, sagt, eine gute deutsche Version ist nichts anderes als das, was auch in den 50er Jahren eine gute deutsche Version war.
Ja.
Dann ist es halt eine Frage, wer ist der Konsument und wem will man damit gefallen? Und wenn man gerne,
ich glaube sogar
wenn man Millionen Streaming-Fans damit gefallen möchte und das damit schafft, dann hat man es auch gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn einem dann vollkommen egal ist, dass der Kritiker oder der Künstler einen dafür lobt, go for it.
Ja, ich glaube sogar, der Kommentar war vollständig. Er erinnert mich stark an French Montana Famous. Starke deutsche Version. Bizeps. Also, naja.
Wir werden am Ende des Tages, nimmt diese These mal mit auf, sagt mir, was ihr denkt. Ich bin gespannt. Denn ich bin per se immer noch hin und her gerissen in ganz vielen Punkten, weil ich manchmal auch ein, ach, weißt du.
Es kommt mir immer echt stark darauf an, ob ich das Gefühl habe, das macht jemand, weil er da irgendwie Bock drauf hat, ne, und es auch irgendwie gewitzt, gewieft macht, Oder ist es einfach nur da, um sich schnell die Taschen zu füllen? Wie Hausaufgaben abschreiben.
Ja.
Ist es dafür da, einen Zweck zu erfüllen? Oder möchtest du eine gute Note haben?
Hm. Es gibt auf jeden Fall eine Person des öffentlichen Lebens, bei der man eine ähnliche Frage stellen kann. Macht er das aus künstlerischen Ansprüchen oder macht er
oder
das
aus ist um einfach nur ein Arschloch. Ich weiß, auf wen du willst zu sprechen
diese,
kommen
möchtest. Diese Frage klären wir jetzt in der nächsten Rubrik in den News. Passieren natürlich viele Dinge die ganze Woche drüber, aber wir beim Becksmann Stammtisch wollen ja aber den News-Schwall dann den Kollegen überlassen, sondern picken uns ein bisschen aus, was uns so an Schlagzeilen interessant und wichtig ist. Da geht mein altes Hamburger Eimsbusch-Herz natürlich auf, wenn ich mitkriege, dass Jan Delay ein Album ankündigt. Hm. Es war im Podcast bei
DJ Ron.
Bei DJ Ron, genau. Ehrlicherweise weiß ich ja schon ein bisschen länger, aber ich freue mich, wenn es losgeht. So. Und ja, ich drücke die Daumen, dass das alles gut klappt. Bei ihm habe ich immer das Gefühl, wenn er dann reingeht ins Studio und dann auch Bock auf sowas hat. Und in diesem Fall geht es ja um so Jamaican-Sounds.
Davor habe ich ja Angst, ehrlich gesagt.
An Search and Run Rope. Nee, glaube ich nicht. Weil, pass mal auf, ich glaube, die Idee des Soundbildes von damals mit den Leuten, mit denen er heute zusammenarbeitet, zusammenzubringen, wird nicht der schlechteste Move sein, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann hast du ein Soundbild. Und das, was inhaltlich und was textlich darauf geht, wenn er politisch wird, dann ist er gut. Mhm. Ich finde, es kann eine spannende Runde werden.
Ey, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Vor allem, er hat ja gesagt, so diesen karibischen, jamaikanischen Sound damals mit modernem Anstrich.
Genau.
Karibik Trap. Wie gesagt,
denk mal drüber nach, mit wem man in den letzten Jahren gearbeitet hat.
Ja.
Da waren jetzt keine Einbeinigen dazwischen. So, da kannst du, glaube ich, schon, soundtechnisch davon ausgehen, dass da was passiert.
Das stimmt.
Soll
ich weitermachen?
Mach mal. Kevin, du bist mir heute ein bisschen zu müde. Du musst da schon ein bisschen Elan reinkommen.
Ja, du, Leute, ihr habt ja keine Ahnung, was hier hinter den Kulissen passiert, aber heute ist ein sehr, sehr, sehr.
Heute ist ein richtiger Montag. Ja. Heute ist ein richtiger Kevin-Montag.
Das ist ein richtiger Kevin-Montag, ja.
Komm, dann machen wir es einfach. Okay. Machen wir es einfach. Du machst jetzt so einen Satz zu einer News.
Okay. Die Betrugsvorwürfe zu Loredana, die kennen wir ja eigentlich alle. Das waren große Schlagzeilen vor. Ich weiß gar nicht, wie lange es mittlerweile her ist. 2 Jahren vielleicht. Sie soll ein Ehepaar in der Schweiz um 700.000 Franken betrogen haben. Das Verfahren dazu startet nächstes Jahr. Ihr Anwalt hofft darauf, dass es eingestellt wird. Angeblich soll auch ein Vergleich erwogen werden, bedeutet, dass das Opfer ausgezahlt wird, in diesem Fall von Loredana. Eine Verurteilung könnte sie so, je nachdem, es gibt verschiedene Quellen, 350.000 bis 700.000 Franken kosten und beziehungsweise die Erstattung, da kommen ja sicherlich nochmal Gerichtskosten obendrauf. Sie hat zwar eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für die Schweiz, besitzt aber nur die kosovarische Staatsbürgerschaft und nun könnte es sein, dass ihr eine Ausweisung droht in den Kosovo. Je nachdem, wie das Verfahren ausgeht. Und viel mehr weiß man auch noch nicht dazu.
Absurde Geschichte. Ich bin auch mal gespannt. Es wäre eine gewisse Ironie, Schicksalsironie, wenn sie über die Jahre dann so erfolgreich geworden ist durch Musik, dass sie damit quasi das, was da eventuell passiert ist, ne, ist ja alles noch das nicht verurteilt, dadurch quasi abgelten kann. Da habe ich ein bisschen drüber geschmunzelt. Mhm. Dass du einfach so viel Geld verdienst, dass du, komm hier.
Die mittlerweile auch egal.
Genau, so die Vergangenheit, ja, hier, jetzt kriegt ihr das alles wieder und alles gut. Und es hat ja trotzdem auf jeden Fall sehr stark zu einem Mythos und einer Legendenbildung und auch einer Fanbindung gesorgt. Denn ich habe schon das Gefühl, dass ihre Fans sehr stark an ihrer Seite stehen.
Ja, es erinnert egal, mich damals an Rata irgendwie.
Ja, genau, so. Genau.
Ähnlich so.
Motrip, Entschuldigung. Mhm. Oh, verschluckt gerade. Motrip hat jetzt weniger Probleme damit abgeschoben zu werden, hat aber einen ganz, muss ich sagen, interessanten, sehr, sehr, vordergründig, sehr kitschigen, melancholischen Song gemacht zu dieser Sing My Song Kampagne, wo er dabei ist. Über 80 Millionen, hat aber da dann doch, wenn man genau hinhört, auch sehr viel schlaue Sachen gesagt, darüber, dass er auch einer von 80 Millionen ist.
Er hat diesen Max Giesinger Song geflippt, ne?
Ja, genau. Aber man muss mal sagen, also ich finde, erstes Mal durchhören hat es mich nicht angesprochen, war unangenehm kitschig. Wenn man dann zuhört, dann steckt da Botschaft drin. Und ich glaube, bei Motrip ist es ja auch so, dass die Menschen sich immer ein kleines bisschen an dem oder die Geister sich scheiden, was man, ob sie ihn mögen, ob sie ihn nicht mögen, ob die Art und Weise, wie er ja auch Rap-Musik macht, die bis in die Küchenradios gehen kann, ob sie ihm das abnehmen, ob sie ihm dafür für schätzen. Ich persönlich mag den Typen sehr gerne. Ich habe ihn mein ganzes Leben jetzt schon einige Male mit ihm zu tun gehabt. Ich finde, das ist ein hochanständiger und hoch also wirklich ein netter Kerl, der auch in meinen Augen ein verdammt guter Rapper ist. So, und glaube ich, da in seiner Karriere immer so ein bisschen auf der Suche ist zwischen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und sie in Musik zu packen. Und ich bin gespannt, er hat ein neues Album angekündigt, davor noch ein Best-of so und eine Tour, wie dieses neue Album klingen wird. Das Best-of wird aber auf jeden Fall auch wieder zeigen, dass er schon genug Hits gemacht hat, die wir alle irgendwo aus Radios kennen.
Ja, das stimmt. Ich bin bei ihm auch immer sehr unentschlossen. Ich habe ihn genauso kennengelernt wie du. War, glaube ich, auch gemeinsam damals bei dem Podcast, den wir mit ihm und Ali gemacht haben. Und ich weiß nicht.
So, also mein Erkennen ist schon.
Ja, ja. Aber die Sachen, die damals von ihm, so Albtraum und so, ne, das war krass, das hat mich super umgehauen. Und seitdem, klar, immer mal wieder Hits, aber es war dann nie so wirklich mein Film. Und mal gute Parts, die mich überzeugt haben, aber so richtig vollends hat er mich nie überzeugt. Aber vielleicht, weil er nie mit einer gewissen Stringenz auch an Projekten gearbeitet, ganz sicher, aber nicht veröffentlicht wurden. Und vielleicht.
Ich glaube auch. Weil dann am Ende auch, guck mal, das, wo er jetzt steht und das aber so ein Format dabei ist, zeigt ja auch, dass der Mainstream, also.
Das ist ein riesiges Format, ne? Grimme-Preise.
Genau, so, nee, genau, ihn voll auf dem Sender hat. Und das ist dann schon auch ein Move. Und der zeigt aber auch, wo Motrip mit dem, was er macht, hingeht und vielleicht auch hin wollte. Das wissen wir nicht genau. Deswegen wird es spannend, wo das Album am Ende hingeht, inhaltlich. Ich habe vorhin eine Überleitung gebaut zu einem Typen, bei dem man nicht ganz genau weiß, ob er das Ganze wegen künstlerischer Freiheit oder künstlerischer Entfaltung oder wegen Karrieregeilheit macht. Die Jungs von der Antilopen-Gang finden auch Olli Pocher scheiße, deswegen haben sie einen Song gemacht. Kevin.
Kleine miese Type. Kennst du diesen Ausschnitt bei Harald
Schmidt? Ja klar, ich meine am Ende ein Video am Anfang, ja. Aber ich kann mich auch noch sehr gut an das damals erinnern. Und man muss ja kurz, also guckt euch das Video an im Intro, da sieht man die Szene, Lady Betray, Olli Pocher, Harald Schmidt Show. Und am Ende, wie Harald Schmidt sich dann hinstellt und quasi einmal ganz kurz klar macht, Junge, so nicht.
Wirklich, er wurde so gemaßregelt und dieses Gesicht von Oliver Pocher, ihm ist alles entglitten. Es war einfach so richtig, oh fuck.
Kennst du, aber hast du ihn jetzt in den letzten Wochen beobachtet?
Nein, dabei, wie ich ignoriere den konsequent. Ich möchte Oliver Pocher nicht in meinem Leben haben. Gestern habe ich mich auf seinem Instagram-Profil umgeguckt, aber auch nur, um zu gucken, wer von meinen Freunden ihn abonniert hat. Und Nico Hülz ist mir aufgefallen. Nico Becksmann, ja.
Ja, genau. Ich bin dabei. Ich hab mir auch ziemlich viel von ihm angeguckt, weil ich ist ja bei solchen ganzen Sachen immer so. Ich Mechanismen verstehen möchte, auch sehen möchte, was da passiert.
Ja,
und diesen ganzen Kram, den er da macht.
Das kann ich mir nicht geben, der Typ.
Nee, das ist auch ganz interessant, weil es auf der einen Seite ein im Kern wieder eine, da steckt irgendwo wieder ein guter Gedanke dahinter, denn dass Influencer heute ein bisschen viel von ihrem Privatleben dazu benutzen, um ihre Karriere und ihre Geschäfte mit aufzubauen und dabei auch ihre kleinen Kinder mit ins Bild zerren und sie, die das ja noch überhaupt nicht einordnen können, quasi hunderttausenden Fans zu präsentieren, das ist wie das Katzenbaby, das ja auch funktioniert, sind es die Menschenbabys, die Kleinkinder, die natürlicherweise funktionieren und dann alle sich da daran festhalten und das wiederum der Karriere der Eltern hilft, das finde ich total kritisch, das ist auch einer der Gründe, eine seiner Anhaltspunkte, warum er dann angefangen hat, sich mit Influencern auseinanderzusetzen, inklusive der Mechanismen dahinter, was das Produktbewerben angeht, ist dann aber im Gänze offensichtlich ein bisschen überdreht, was dazu geführt hat. Und das muss man jetzt dazu in den Kontext bringen. Am Ende eine Ex-Prostituierte und Frauenrechtlerin. Also sie setzt sich für Prostituierte ein. Huschke Mau heißt die. quasi einen offenen Brief an Pocher gesendet hat, in dem sie ihm vorwirft, dass er mit dem, was er da macht, weil er die Frauen auch noch bloßstellt, auch Gewalt gegen Frauen in seinen Videos quasi.
Ja.
Jetzt fehlt mir das Wort Macht, also ausübt, genau. Und dieser lange Brief wird am Ende des Videos abgespielt. Nicht am Anfang, sondern am Ende des Videos. Was ich auch, und sie wusste offensichtlich nichts davon. Also ein sehr interessanter Punkt. Und in der Mitte legen die Antilopengang los und nehmen Olli Pocher einmal Wolli. Hast du ihn dir angehört?
Ja, habe ich.
Was ist dein Gefühl nach dem Song? Abgesehen davon, oder na, mach du erstmal, dann mache ich. Sag du erstmal.
Also ich habe mich, wie gesagt, nicht mit Oliver Pocher beschäftigt in den letzten Wochen. Ich habe nur mitbekommen, dass er immer mal wieder Gesprächsthema ist. Aber Oliver Pocher ist ein Mensch, den ich einfach aus meinem Leben irgendwann verbannt habe. Und mit guten Gründen. Aber ich erinnere mich so an solche Sachen, wie er mit Matze Knob irgendwie sich seine Haut dunkel färbt und dann so tut, als könnte er kein vernünftiges Deutsch sprechen, um irgendwelche Fußballer zu imitieren und so. Dann habe ich das gesehen, dieses Intro. Ich kannte diese Szene nicht zwischen Harald Schmidt und Oliver Pocher. Ich wusste natürlich, dass Oliver Pocher damals in der Harald-Schmidt-Show war, als er ins Erste gewechselt ist, ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, und wusste, dass das einfach nur ein großes Missverständnis war, weil Harald Schmidt, glaube ich, alles andere als froh war, diesen Typen an der Backe zu haben. Was in dieser Szene auch ganz, 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 ganz deutlich wird. Und dann habe ich den Song gehört und die nehmen ihn schon ziemlich gut Maß. So, hab mich aber auch gefragt, was war jetzt der warum jetzt, ne? Also nur weil er wieder mehr in den Medien ist, hab's ja nicht so wirklich verfolgt. Und am Ende lief dann dieser Post durch und dann hat's bei mir so ein echt unangenehmes Gefühl ausgelöst, dass das jetzt scheinbar der Film ist, auf dem Oliver Pocher unterwegs ist, dass er versucht, irgendwelche dass er irgendwie versucht, von Influencerinnen so alte Filmchen auszukramen. So auch
na, sagen wir
Freundinnen
mal so.
Also von den Influencern, die, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun haben, irgendwie als Dominas outcalled und
Moment, da muss ich jetzt ein bisschen, also wenn du es nicht gesehen hast, ich gehöre zu den Leuten, die sich diese 30 Minuten angeguckt haben.
30 man Minuten
mich ja,
geht das?
Nein, das sind mehrere Videos, das macht er seit Wochen. Und das hat angefangen mit, ich zeige euch mal, wie schlecht Influencer sind. Guck mal, hier die Kinder, hier die, wie sie die Produkte bewerben, das ist alles Müll, was sie bewerben, ist alles totaler Quatsch. Mhm. Das hat dazu geführt, dass die Influencer auf der anderen Seite eine emotionale Regung gezeigt haben. Und da kommt nämlich der Punkt. Und dann hat er nämlich angefangen zu graben. Und dann hat er Videos gefunden, Sexvideos gefunden, hat alte Informationen über die gefunden und hat die benutzt und hat die nochmal öffentlich der Welt so in die Fresse gehalten. Und das ist der Punkt, wo er diese Linie überschritten hat. Also für vor allen Dingen jetzt wahrscheinlich auch als Auslöser für diesen Song. Per se vorher wahrscheinlich schon scheiße gefunden. Aber wo es der moralisch vielleicht gute Ansatz auf etwas hinzuweisen, was vielleicht nicht so gut ist, dann komplett ins umgedreht hat, ins andere. Und dann jetzt kommt zu meinen Fakten dabei, ganz interessant, sich Antilopengang ja offensichtlich dann so getriggert gefühlt haben, sie gesagt, so, jetzt haben die Schnauze voll, jetzt müssen wir ihm mal einen gegen das Schienbein treten. Und da sind so ein paar Fakten drin, die ich noch ganz interessant finde. Punkt 1, wie viele Diss-Tracks gibt es eigentlich von Rappern gegen Nicht-Rapper?
Ich überlege gerade, ob mir welche einfallen.
Lass uns doch mal drüber nachdenken, ob da nicht der Startschuss für ein neues Subgenre drin gesteckt haben könnte. Denn, sagen wir mal ehrlich, Rap hat kassiert genug. Aber da draußen sind in der normalen Hip-Hop-Welt.
Kai Pflaume fällt mir ein. Sorry für die Unterbrechung.
Genau, ach ja, stimmt. Sind genug Typen, die auch mal eine Ansage verdient hätten. Mhm. AKA der Gewinner von diesem unsäglichen, komischen Sat1-Format, der Promis unter Palmen Quatsch und so, die ach, alle mal eine Ansage verdient hätten.
Das ist dieser Typ, der auch über Frauen im irgendwelchen Internet so gesprochen hat, ne? So seminarmäßig. Ja. Oh Gott.
Und pass mal auf, Rapper sind sehr gut da drin, ihre Gegner zu filetieren. Warum gibt es das nicht häufiger? Warum macht Rap da nicht, und da haben die Antilopengang ja schon damit auch dann einer ganzen Gesellschaftsgruppe oder für ganz viele Menschen offensichtlich aus der Seele gesprochen. Wenn das Ding hat über 500.000 Klicks, das ist mehr als normale Antilopengang-Videos.
So. Ja, ohne Video auch.
Ja, genau. Warum nicht häufiger mal den Kompass richten und der Seite außerhalb von dem, wo immer mit Steinen draufgeschmissen wird, wo man im gleichen Boot sitzt mit den Leuten, mit denen man vielleicht gar nicht viel zu tun hat, aber man kriegt auch auf den Kopf, weil da hinten wieder der eine was gesagt hat oder was gemacht hat, was man selber gar nicht vertritt, aber weil man auch Rap macht und im gleichen CD-Regal steht, auch mit abkriegt, daraus eine Tugend machen und dann der Gesellschaft zu zeigen, mit was für Personen sie zu tun haben. Der Song ist halt definitiv auch nicht streamingfähig mit 5 Minuten 46 oder was weiß ich. Also er hat auch noch eine richtig gute Diss-Track-Länge, so jeder hat seinen eigenen Part. So.
Ich hab noch ein Double habe ich noch vermisst.
Ja, guck mal, lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Und liebe Redaktion, wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie mit untergebracht kriegen. Lass uns mal was aufbauen. Das ist nämlich meine letzte Sache dazu. Schickt uns mal bitte eure Ideen, welcher Rapper oder Rapperin über welchen anderen Prominenten einen Diss-Track machen sollte.
Und warum?
Wer hätte es verdient?
Das finde ich stark. Da freue ich mich auch über DMs auf jeden Fall.
Sag mal einen, den dir so einfallen würde. National, international. Ich würde mir zum Beispiel einen Diss-Track von Kendrick Lamar an Donald Trump wünschen.
Okay, auch das Regal gleich. Okay.
Ich habe jetzt mal gleich ganz groß gedacht, aber ich hab mal über Fuck Donald Trump von YG hinaus gedacht, sondern mal so. Ja. Aber wir können auch einfach mal in der deutschen bunte Gala-Welt bleiben.
Ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass sich mal jemand den DFB vorknüpft.
Ein Diss-Track gegen den DFB.
Ja.
Wer könnte den machen?
Dieser Star fällt mir ein. Hani, ja. Generell die Frankfurter.
Hannibal disst in Frankfurt den DFB. So oder anders? Schreibt es uns, sagt es uns. Und Redaktion, lass uns das mal einfangen. Mich würde das wirklich mal interessieren. Das möchte ich nächste Woche mal sammeln, dass wir mal gucken, was für Ideen entstehen. Denn die Antilopengänge haben hier...
Fällt auch so ein veganer Koch ein.
Ja, genau. Die haben hier auf jeden Fall einen Punch gesetzt, der auch gesessen hat. Obwohl er, weiß nicht, aber Pocher am Ende gesessen hat, dem wird das wahrscheinlich trotzdem
nicht. Also ich habe mir angehört und dachte im Nachhinein, ohne zu wissen, was Pocher so treibt, ja. Was will er dagegen jetzt noch sagen? Dachte ich mir.
Ja, ich bin aber mal gespannt, ob er darauf reagiert. Weil wenn er darauf reagiert, dann hat er es geschafft. Und das habe ich noch nicht mehr angeguckt. Das würde mich mal interessieren. Ich weiß gar nicht, ob der reagiert hat. Ja, Redaktion, müsst ihr nochmal rausfinden. Also, schickt uns mal. Sagt uns mal, was ihr findet. Welcher Rapper sollte über welche Person des öffentlichen Lebens mal einen Diss-Track geschrieben haben? Ich glaube, ich mag das. Ich bin gespannt. Es gibt da so einige. Ich weiß nicht, wenn man Nee, ich nehme nichts vorweg.
Okay.
Macht ihr erstmal.
Dann gucken wir mal, was wir da so reinbekommen und vielleicht geben wir dann auch direkt die Vorschläge weiter an die entsprechenden Künstler.
Ja, genau. Können wir mal gucken, vielleicht Reaktionen einsammeln oder irgendwie sowas. wir sind schon wieder sehr lang, ja. Deswegen will ich auch noch draußen nicht zu sehr stressen. Deswegen lass uns mal durch die Releases ein bisschen schneller durchgehen.
Ja, lass uns das kurz halten.
Ja, genau. Ich fange mal damit an, ich habe einen kleinen Frieden mit der JPEG-Mafia für mich gefunden, weil ich vorher da nie so wirklich so Bezug zu hatte. Aber diese Remix von Bald featuring Denzel Curry.
Ich finde, JPEG-Mafia ist einfach krank, der Typ.
Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht mal genau beschreiben. Aber ich fand's geil. Ich machte die Nummer, das Video, dieses VHS, so original an der gleichen, gefühlt an dem gleichen Liquor-Store oder Shop, habe ich auch mit einem Kollegen aus Frankfurt ein Video gedreht, gefühlt. Also insofern, ich habe es gefühlt und hat sehr viel Spaß gemacht. So. Aber zum Beispiel auch Styles P mit dem neuen Song, Time. Wer ist Styles P, fragt ihr euch, ne? Ja, komm. Der kommt aus New York. Ne? Ja, genau, 94. Also schon 100 Jahre dabei. Ist auf dem Weg zu einem neuen Album und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das Album heißt Styles David Ghost Your... Ach ja, genau. Okay. Styles David Ghost Your Enthusiasm. wie auch immer. Wer sein 12. Studioalbum, ich habe den Namen eben gerade nur abgelesen und merke selber, dass ich ihn vielleicht vorher nochmal lesen soll. Ich weiß nicht, ob ein Album von ihm jetzt wirklich so durchschlagskräftig wäre, wie wir uns das alle wünschen würde. Aber dieser Song ist cool. Der hat mir sehr gut gefallen. Und ehrlicherweise, und das mache ich mit zwei Augen, die Haftbefehlnummer mit Shirin David, muss ich sagen, hat Wumms, hat wahnsinnig viel brachial Macht und trotzdem verstehe ich auch jeden, der dann rumkritisiert und sagt, oh, da habe ich mir mehr erwartet, der Part, was ich alles an Kommentaren gelesen habe und so. Aber diese Grundignoranz, mit der Haftbefehl einfach tanzend seine All-Inclusive-Plauze ins Bild schiebt, Respekt. Finde ich gut. Was hast du dir angehört?
Ich habe mir Discman Anti-Shock 2 von Gold Roger angehört. Kann nur sagen, dass ich es sehr gut finde, dass ich auch den ersten Teil sehr gut finde. Ist der zweite Teil einer Trilogie. Ich glaube, der dritte Teil soll im Herbst erscheinen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ich muss mich noch ein bisschen reinhören, weil so für nebenbei hören ist es nichts unbedingt. Da muss man schon auch beide Ohren offen haben und konzentriert sein hier und da. Aber ich habe mir letztens auch nochmal den ersten Teil angehört, auch mit ein bisschen, ich habe mir den nicht direkt bei Veröffentlichung angehört und also mit ein bisschen Verspätung und habe dann gedacht so, da sind ja voll viele Hits drauf. So, also Songs, die ich gerne gehört habe in letzter Zeit und festgestellt, die sind alle auf dem ersten Teil von Discman Anti-Shock drauf und dann so, okay, geil, ist doch scheinbar gut bei mir angekommen, ohne dass ich bewusst dieses Release gehört habe und könnte mir vorstellen, dass es mit dem zweiten Teil genauso läuft.
Ja, schönes Ding. Ich habe noch nicht reingehört, ich bin gespannt, ich habe es mir aber aufgrund deiner Ankündigung, dass du das hier mit reinnimmst, habe ich es mir auf jeden Fall auf die Liste gelegt und werde es mir, glaube ich, jetzt hier danach gleich mal gemütlich
anhören. Ja, bekommt auch überall gute Kritiken momentan, Dienst und Schulter haben das komplett produziert. Die waren übrigens auch bei Yesin im Livestream, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, haben Beat eingereicht, der auch ziemlich geil. Ja.
So. Ist ja ganz geil, dass es da dann so eine Synergie gibt, ne? Und dass dann auch alle möglichen Leute Bock haben, damit einzuhören.
Wirklich, es waren auch von Talky Talk war ein Beat dabei, Galf war in den Kommentaren unterwegs, dann, ich weiß gar nicht, ich habe direkt eine Nachricht von Döll bekommen, als ich in diesen Chat reingegangen bin. Ich habe, wenn man bei Twitch so drückt auf Folgen, dann sehen das die ganzen Leute, die gerade live dabei sind, dass ich jetzt folge zum Beispiel. Da hat Jesse mich gegrüßt und dann habe ich auch direkt eine Nachricht von Döll bekommen, der war auch undercover da mit drin. Das ist eine komische Community, ich muss da noch reinfinden.
Ja, aber jetzt bist du drin. Spannend, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Ich bin mal... Mal sehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich Gold Roger für mich einordne, weil da manchmal. Also es hat noch nicht ganz so viel, noch nicht viel ausgelöst bei mir, aber vielleicht habe ich ihm auch zu wenig Zeit gegeben.
Ja, ich habe das Gefühl, man braucht ein bisschen Zeit bei ihm, weil er auch immer sehr. Davon löst er sich immer mehr, sehr verschachtelte Sätze, sehr viel. Also er möchte sehr viel und das gelingt ihm nun immer besser, habe ich das Gefühl.
Ja, spannend. Ich höre es mir an. Da wir schon wieder Überlänge haben, machen wir jetzt den Übergang zu den Hausaufgaben.
Und zwar hast du mir in den Hausaufgaben von Disco zu Disco von Blumentopf gegeben, von 1999. Mhm. Und ich kann dir schon mal so viel sagen, es ist nicht meine Mucke. diese ganze Erzählart und Weise ist mir irgendwie... bisschen zu anstrengend, so ein bisschen zu sich so auf Reime zu sehr besinnt. Und es stammt von dem zweiten Album von Blumentopf, wenn ich das richtig in meinem Kopf habe. Und es geht um, wie der Titel schon sagt, so um so einen Abend, in dem wild gefeiert wurde. Es ist aus der Ich-Perspektive ganz erzählt. Und wenn meine Interpretation richtig ist und die auch unserer Redaktion, dann geht es darum, dass er sich irgendwie drei Teile geworfen hat, drei Ecstasy oder so, und dann so die Kontrolle über sich verliert und eigentlich die ganze Zeit von so einer, von Geschichten erzählt, die er gar nicht so richtig erlebt, sondern die er nur so wahrnimmt. Und am Ende findet er sich wieder neben anderen Menschen, denen es scheinbar genauso geht und sich erbrechen aufgrund ihres Trips, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das so?
Ja, ich mag den Song, also A, bin ich ein sehr großer Freund und Fan von Blumentopf aus der Zeit. Ich mag auch dieses Geschichtenerzählen sehr, sehr gerne. Mhm. Ich bin aber auch damit quasi aufgewachsen, Hip-Hop-seitig. Also das ging schon in den Mitte der 90er los. Großes Kino ist da die Krönung der Alben, würde ich sagen. Danach wird es auch schwieriger, weil das, was sie machen, nicht, also damals vollzeitgemäß, dann vielleicht auch insgesamt weniger zeitgemäß wird und damit dann auch für die Leute nicht ganz so spannend. Aber schon für das, was Blumentopf auszeichnet, das hier der Höhepunkt war. Und ich feiere diesen Song nicht, das ist der wichtigste Hinweis vorweg, ne? Leute, keine macht den Drogen, bleibe ich auch bei, ich halte da überhaupt nichts von. Aber die Geschichte dahinter kannst du auch interpretieren als die von einem Typen, den du auch in deinem Umfeld kennst, der immer unterwegs ist und auch gerne mal, wenn du gehst so viert los und machst Party und auf einmal ist der eine verschwunden, weil er mit einem großen D für Disco-Rolle auf der Brust und einem Weißwein am Gürtel unterwegs ist und in irgendwelchen wilden Läden landet und dir danach Geschichten davon erzählt, dass er einen mega Abend hatte und keiner weiß, wo er war. Und er wahrscheinlich wirklich einen mega Abend
an dieser Stelle.
Ja, genau. Und ich finde, das war für mich immer, einer meiner besten und engsten Freunde, ist halt ohne dieses Drogending, aber genau so ein Typ. Der kann auch, da gibt es Geschichten, also schöne Grüße.
Ich habe, glaube ich, damals schon ein paar, also über die Jahre wurden mir ein paar Geschichten erzählt und sie sind wirklich wild.
Ja, du kennst ihn, du kennst ein paar von den Geschichten. Wir haben schon mal darüber nachgedacht, ob wir mal ein Buch draus machen oder das mal verfilmen oder so, weil er so absurde Scheiße bei kann. Und deswegen habe ich bei diesem Song immer an ihn gedacht und deswegen habe ich den so gerne. Aber da mir schon klar war, dass du den Song und Blumentopf nicht so gerne magst.
Aber es hat mich übrigens sehr an einen Olli Banjo-Song erinnert von 2007. Also ja, das ist hart. 8 Jahre später, Don't Do Drugs heißt er, wo er sich mit so einer Eidechse unterhält.
Du magst den Song nicht so gerne?
Nee, nicht wirklich.
Das heißt, Hausaufgaben machen war ein bisschen schwieriger für dich. Mhm. Der Song ist von Schuh, von Blumentopf.
Ja.
Und deswegen habe ich dir was mitgebracht. Warte.
Jetzt kommt du mit den Gimmicks.
Ja, hallo, erstmal hier an den Backspin-Stammtisch. Ich freue mich natürlich, dass ihr den Song von mir oder von uns, vom Blumentopf Disco zu Disco gepickt habt für euren Geschichtsrückblick oder eure Geschichtsabhandlung, also zum Song selber. Der ist entstanden in der Zeit, wo ich meinen eigenen Drogenkonsum so etwas leid geworden bin. Also ich war zu der Zeit entweder mit dem Blumentopf unterwegs, was damals noch nicht so oft und so lange war, wie eben dann etwas später. Da waren wir gerade so mehr oder weniger in den Anfängen. Und wenn ich nicht mit dem Topf unterwegs war, war ich mit Kumpels unterwegs und da haben wir, Drogen genommen. Wir haben sie genommen, also wir haben nicht damit experimentiert. Wir haben uns immer gleich alles eingeschmissen, da war nichts mehr übrig für irgendwelche Experimente. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht so weitergehen kann. Für mich selber habe ich das entschlossen und bin eben auch zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich ganz geil wäre, das in einem Song zu verarbeiten, dieses Gefühl aufhören zu wollen. Und ja, das war diese Geschichtszeit. Also wir haben beim Blumentopf, da sind wir auf dem Film gewesen, großes Kinoalbum, Geschichten zu erzählen. Und ich weiß noch, ich bin in Freising, also wir haben in Freising in diesem Haushalt 2000 in dieser WG gewohnt, bin nachts durch Freising gelaufen und wusste schon ungefähr, wie ich den Song machen will. Also ich wusste diese Verwandlung, dass eben von dieser schönen Zeit sich auf einmal plötzlich alles wandelt, dass alles zu Monstern werden, dass aus der schönen Zeit eine ganz schlimme Zeit, also eine Scheißparty aus der guten Party wird. Und mir hat nur das Ende gefehlt, weil bei allen Geschichten für mich und auch für die anderen vom Topf halt immer das Ende ausschlaggebend war. Also wenn das Ende stimmt, dann stimmt eigentlich alles. Und da ist mir eben der Cocktailschirm eingefallen, dass ich mit dem davonfliege dann von dieser Monsterparty am Schluss. Darüber habe ich mich dann so gefreut, dass ich eigentlich, glaube ich, das die nächsten 3 Monate an dem Song geschrieben habe. Nicht unbedingt, weil es mir so schwer gefallen wäre, es zu schreiben, sondern weil ich einfach ein unfassbar fauler Sack bin. Und ich bin nur dann richtig ruhelos gewesen beim Schreiben, wenn ich nicht wusste, was ich tun will und was ich schreiben will. Wenn ich dann wusste, was ich schreiben will, konnte ich mich darauf ausruhen, irgendwie 2 bis 4 Zeilen am Tag zu schreiben und dann den restlichen Tag irgendwie rumzuhängen, zu kiffen und Musik zu hören. Das war so dann da hatte ich dann das Gefühl, mir den Feierabend verdient zu haben nach so einem 4-Zeiler. Ja, und so war die Arbeitsweise an dem Song. Ich bin froh, dass der dann fertig geworden ist, natürlich dann doch nach, wie gesagt, Monaten. Damals noch mit dem Harddisk aufgenommen, also nicht am Rechner. Ich habe quasi rumkopiert oben und Sachen rausgeschnitten, habe die anderen zur Weißglut und zum Wahnsinn getrieben, weil das die Aufnahmen bei mir immer etwas schwierig damals waren, weil ich sehr spät erst zufrieden war. Und ja, ich habe schon angesprochen, Blumentopf, Haushalt 2000, wir haben da in dieser WG gewohnt. großes Kino war für uns eigentlich so unser wirklicher großer Durchbruch, wenn man so sagen kann. For Music war mit unserem Debüt jetzt nicht so wirklich einverstanden und glücklich. Sie waren irgendwie der Meinung, wir hätten da viel von dem verloren, weswegen sie uns eigentlich gesigned haben, nämlich diese Lockerheit, diesen Spaß an der Sache. So, kein Zufall, war ihnen irgendwie zu ernst. Und ja, also so waren dann doch so Sachen wie eben Block und Bleistift, Was der Handel und auch Disco zu Disco, muss man sagen, bei der Listening Session, als dann die Chefs von vor zusammen mit Smudo auch zu uns in den Haushalt 2000 gekommen sind und uns da in unserem Dachbodenstudio das Ganze durchgehört haben, halt doch auch, haben wir dann im Nachhinein erfahren, mit ausschlaggebend dafür, dass wir überhaupt diese Karriere machen konnten, weil da stand schon so ein bisschen auf der Kippe, ob sie überhaupt noch ein Album mit uns machen wollen, haben wir dann im Nachhinein erfahren. Also im Nachhinein, Jahre später. Und somit war das Album und auch der Song wirklich für die Blumentopf-Geschichte jetzt einfach schon mit, ja, ausschlaggebend und hat das Ganze so begründet, kann man sagen. Mit natürlich allen anderen Songs auch auf diesem Album. Und ja, also zur Hip-Hop-Geschichte zu der Zeit muss ich sagen, ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. Und ja, da ist nicht mehr viel drin hängen geblieben. Bei mir zur Hip-Hop-Geschichte als Allgemeiner, da gibt es andere, die mehr so den Archivator in sich tragen. Da gibt es vielleicht andere, die Fragen alle dazu besser beantworten können. Aber zur Blumentopf-Geschichte kann ich das sagen. Und ich freue mich, dass ich das bei euch machen konnte und auch was über den Song. Ja, und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit am Backspin-Stammtisch. Und Nico, danke dir. Und ich hoffe, die Nachricht kommt noch rechtzeitig an. Ich weiß, ich habe es verplant, aber Muttertag. Und Muttertag ist uns Müttersöhnchen heilig. Okay, bis dann. Servus, danke.
Ja, ich habe mir ehrlicherweise... Ob man da zu seinem Gedächtnis und auch seinem damaligen Arbeitsverhalten und diesem Song eine Korrelation erstellen kann?
Keine Ahnung. Ich finde es lustig. Ich habe auch original letzte Woche, nachdem wir Stammtisch aufgezeichnet haben, habe ich 2 Minuten später habe ich ihm geschrieben.
Geil.
Die Aufzeichnung habe ich während dieser Aufzeichnung bekommen.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Die ist gerade, du kannst es in unserer WhatsApp-Gruppe sehen. Während der Arbeit hier dran ist der angekommen und dann habe ich hier kurz mal gegenhören lassen, ob wir den benutzen können. Ganz, ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank an Schuh, dass du Bock hattest, hier ein bisschen was auszuführen. Ich habe jetzt die kompletten 430 drin gelassen, weil ich es einfach so gut und wichtig finde, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, jemanden wie ihn als Protagonisten von einem Song mal sprechen zu lassen, dass wir das dann auch komplett machen. Insofern seht es nach, dass ihr jetzt 4 Minuten zuhören müsstet, aber es erklärt die Geschichte auch sehr gut, finde ich. Insofern habe ich da jemanden für dich die Hausaufgaben machen lassen.
Sweet. Das war aber geil. Das war schön zu hören, auch aus seiner Sicht. Ich habe ja auch jetzt über die letzten Jahre ein paar Mitglieder des Tops, nicht alle, aber einige kennenlernen dürfen und allesamt sehr nette, sympathische junge Herren.
Und dieser Song ist ein Teil der Geschichte und ihrer Karriere, die sie dann gehabt haben. Meine Hausaufgabe hat auch mit Karrierebeginn so ein bisschen zu tun. Ne? Du hast mir Sido 2010 als Hausaufgabe gegeben, featuring Haftbefehl.
Ja.
Das ist ganz interessant, als ich den gehört habe.
Interessiert mich auch, wie du den damals wahrgenommen hast.
Ja, also 2010, der Song zu dem Zeitpunkt, inklusive der Offenheit, mit der er über die Szene und über die Musik gesprochen hat, Meilenstein. Punkt. Mhm. Also ganz ernsthaft, die Art und Weise, wie, das war krass, wie er dann, ich habe selber dann immer dabei zugehört und ertappt, wie er dann über die Alben gesprochen hat, Materia ist ganz gut, aber er ist garantiert kein Endboss und solche Sachen so. Also auch interessant zu sehen, wie 2010 Karrieren eingeschätzt wurden so von ihm, aber man muss Sido da natürlich auch zugute halten, dass er klare Haltung hatte so und ganz vielen Sachen und was sich bis heute auch nicht geändert hat, ganz viel Interesse an der Mucke und der hört sich wahrscheinlich heute immer noch alles an, der guckt sich ja heute auch jeden Quatsch im Internet an. Das sieht man ja mal in seinem Livestream, da sind Leute dabei, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht angucken. Er guckt sich's an, er kennt sie, er kriegt es sogar hin und er baut das alles mit ein. Und dieser Song selber ist, finde ich, ist ein guter Song, aber da sind auch noch so 3-4 Geschichten drin, die danach ja noch richtig Auswirkungen hatten. Ne? Also wenn er so sagt, ich zitiere, und dem BMWs wollen wieder mal Stress mit uns, trotzdem wünsche ich Ennis gute Besserung, was soll es, dieser Streit macht keinen Sinn mehr, ich bin kein Kind mehr, mich interessiert mein Kind mehr. Da ist er ja dann 10 Jahre jünger, das heißt auch so schon an den 30ern, und wird erwachsen, wenn wir es so formulieren. schickt halt rüber erwachsene Worte in Form von, ey, komm, lass die Scheiße jetzt mal sein.
Bushido hatte, glaube ich, damals so Rücken, ne? Bandscheibenvorfall, stimmt.
Und das Ergebnis ist, das Album 23, nächstes Jahr, das Collabo-Album. 2011 ist es gekommen. Also auch ein Move, der dann am Ende dann auch wieder Deutschrap die nächste Sache gegeben hat. Genau wie zu der Zeit ein junger Düsseldorfer Rapper namens Farid Bang aufgeschlagen ist und sich die ersten mit ihm auseinandergesetzt haben. Und Sido auch ehrlich und offen rappt, bevor ich Farid Bang höre, höre ich Moneyboy. Mhm. Und dann aber der Feature-Gast, auf den wir gleich noch kommen, antwortet, fick Moneyboy, Canucks hören lieber Farid. Mhm. Auch das mochte ich gerne, weil auf dem Song klar darüber diskutiert wurde, ob man es jetzt cool findet oder nicht. Und dann sagt er halt an irgendeiner Stelle, das Beste kommt zum Schluss, nachdem er das ganze Jahr 2010 durchgearbeitet hat. Und zu der Zeit gab es ja zwei Künstler, die, wo sich alle darauf einig waren, wo von Haftbefehl dann ja auch rappt, die gerade on point waren und auf die ganz Deutschland geguckt hat. Das war Haftbefehl und das war Nate 57 aus Hamburg. Stress auf dem Kiez, damals richtig hoch gelobt und eben besagter Haftbefehl, der damals aber, also wenn man die Karriere sieht, ich glaube, auf jeden Fall mehr an seinem Status gearbeitet hat und mehr Status erlangt hat, als es Nate geschafft hat. Auch nicht so, also ich glaube, mehr szeneseitig und mehr aus Ehrachtung, Ehrerbietung Haftbefehl gelobt wird, aber nicht die Verkaufszahlen von ihm jetzt so exorbitant hoch sind. Also der hat keine Platin-Alben gemacht in seinem Leben. Aber die Haltung, mit der Haftbefehl auf seinem Part klar macht, wer er ist und wofür er steht und dass auf einmal alle mit dem Kanacken-Slang kommen und sowas alles, macht diesen Song insgesamt zu einem, also echt, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Stück Deutschrap-Geschichte und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass du ihn ausgewählt hast.
10 Jahre
den
hatte
ich
schon wieder verdrängt. Einfach, ne?
Ja. Das ist nämlich der letzte Satz. Sido hätte, also ich würde mir den Song auch, ich würde mir gerne Sido Song 2020, eigentlich hatte ich damals mir schon 2011, 2012, 2013 gewünscht, aber 2020 wäre mal wieder Zeit.
So nach 10 Jahren, das könnte man machen. Hat das nicht auch an Silvester rausgebracht damals? Ja, ne?
Ja, yeah, ich glaube ja. Also das, wirklich das Beste kommt zum Schluss. So. Das war ein richtig cooles Ding. So. Wie ja, war es denn?
Das hat auf jeden Fall so, ich weiß noch, dass das so ein richtiger Moment war, als das damals rauskam, war das so das Internet und das steckt ja auch noch, steckt noch immer in den Kinderschuhen. Aber es war so, wow. Das war tatsächlich so ein kleiner Hip-Hop-Moment damals.
Ja, krasse Viralität in dem Ding, ja.
Ja, ich habe das sehr gerne gehört damals. War wirklich geil. Und ich war auch damals schon, habe ich mich zu den Pro-Haftbefehl-Leuten gezählt, weil das war ja so ein, das war ja ein richtiges Politikum, ob man den jetzt hören kann oder nicht. So, ich weiß noch, wie ich mich auf unzähligen WG-Partys dummerweise darüber unterhalten musste, ob man den jetzt hört oder nicht oder ob man den ironisch hört. Nein, halt die Schnauze, Justus. So. Nein, aber naja, was soll's. Schöner Track.
Ja, genau. Und ich finde, ehrlicherweise auch damit eine sehr gute Hausaufgabe, die ich finde, wir immer so handeln müssen. Ich hoffe, das machst du jetzt auch genauso, dass sie wirklich so einen Einschlag hat wie dieser Song. Ich habe was für dich mitgebracht, aber ist die Frage, ob du vielleicht mal kurz erst liefern willst, sonst erzähle ich meinen.
Ich hab heute mal was Internationales für dich. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher, na, werden wir nächste Woche drüber reden. Ich weiß nicht, wie sehr du dich dafür begeistern kannst, aber es hat damals auf jeden Fall auch für mich so einen kleinen Umbruch bedeutet. Und ich habe gesehen, dass diese Woche Goblin von Tyler, the Creator, Geburtstag hatte, das Album. Und ich gebe dir Yonkers mit als Hausaufgabe.
Ich will ihn gleich aufmachen nebenbei. Ich mache das immer sofort für den Effekt. Mache ich ihn mir nebenbei kurz auf und lasse ihn dann, bevor wir dann Outro machen und so, dann nochmal kurz ein bisschen laufen. Das ist...
Das Video hat damals sehr viele Leute verstört. Und hat ihn so ein bisschen den Durchbruch verschafft, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Genau, wir machen das nächstes Mal. Das ist eine gute Auswahl, gefällt mir gut. Du kriegst von mir einen anderen. Und ich bin dafür da, dass du deine Hausaufgaben machst, genau wie ihr da draußen. Deswegen kriegst du von mir einen Song von einem Album, das gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat und deshalb neu aufgelegt wurde, von MC René. Das Album heißt Renevolution, könnt ihr euch kaufen. Und der Song, und eigentlich könnte ich von dem 3 oder 4 nehmen, so, aber ich gebe dir ein anderer Ausflug von MC René.
Ein anderer Ausflug, okay. Noch unter MC René firmierend, nicht unter Reen.
Nicht Reen und auch nicht René Eckers Reihe, das war noch MC René. Und alle weiteren Einordnungen, da kann ich mich gerne danach auch noch zu äußern.
Okay.
Ist ein bisschen schade, dass ich nicht versuchen kann, von Tyler, the Creator, eine Audiobotschaft zu bekommen. Mal gucken. Ich frag mal René jetzt. Okay, das war der Backspin Stammtisch. Leute, ihr habt auch viele Hausaufgaben mit aufgeregt, wie ich finde. Ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und hören hier. Kevin?
Oh, wir haben so lange gequatscht heute, ne? Ich sehe es gerade.
Ja. Aber
guck mal, jetzt machen wir das wöchentlich und quatschen uns wirklich immer die Taschen voll.
Aber ich hoffe, ihr mögt. Gebt uns Feedback. Sagt ihr, was ihr vom Podcast haltet. Sagt ihr, was ihr zu den Thesen denkt. Sagt uns eure Meinungen zu den möglichen Diss-Tracks, mit denen Rap jetzt gegen den Mainstream zurückschlagen kann.
Oh ja, das interessiert mich auch. Sagt nichts über meine Augenringe.
Sagt was über die Frisur von Kevin und die Augenringe. Und
ich habe mittlerweile verstanden, dass ich Kevin heiße, Leute. Das musst du mir auch nicht.
Ja, ein richtiger Kevin. Und macht die Hausaufgaben. Auch die gehören ab jetzt euch mit. Helft uns, macht Hausaufgaben. Schreibt uns, was ihr zu den Songs denkt. Ne? Ich muss weitermachen. Nach dir wartet schon der nächste Termin, die nächste Aufzeichnung. Deswegen muss ich jetzt hier raus. Kevin, leg dich wieder hin. Leute, macht's gut.
Ja.
Haut rein. Stammtisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.